Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Mit jeder Stunde, mit jeder Minute steigt die Zahl der Toten, die durch das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien ums Leben gekommen sind. Mittlerweile sind es über 17.000. Aber tausende Menschen sind zugleich von jetzt auf gleich obdachlos geworden. Einige haben Verwandte in Deutschland, von denen viele bereit sind, sie bei sich aufzunehmen, auf eigene Kosten natürlich. Daher fordert die Landtagspräsidentin Muhterem Aras Einreiseerleichterungen für Erdbebenopfer. Mehr dazu gleich bei Deutschland heute. Außerdem radikalen Erlass. Baden-Württemberg entschuldigt sich nicht. Und Berlin im Verwaltungschaos. Neue Ideen für alte Probleme. Viele Menschen in Deutschland mit türkischen, kurdischen oder syrischen Wurzeln haben Verwandte in der Erdbebenregion und versuchen ihnen nun auf irgendeine Weise zu helfen. Besonders prekär ist die Situation für diejenigen, die obdachlos geworden sind. Nun hat die baden-württembergische Landtagspräsidentin und Grünen-Politikerin Muhterem Aras gefordert, diesen Menschen einen vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen und die Einreise zu erleichtern. Ich konnte mit ihr vor der Sendung sprechen und habe sie gefragt, warum dieser Vorstoß?
Weil wir in Deutschland viele Menschen haben, die verzweifelt sind, weil sie ihren Angehörigen helfen wollen, die dort obdachlos sind, die unter massiver Winterverhältnissen leben müssen. Ich meine, die haben alles verloren, die haben Angehörige verloren. Und jetzt geht es darum, diesen Menschen ja unbürokratisch zu helfen. Ich bin natürlich der Bundesregierung und THW und vielen anderen unendlich dankbar über die Soforthilfe. Aber es geht auch darum, wie wir darüber hinaus helfen können. Und mich haben ganz viele verzweifelte Menschen angerufen, angeschrieben, die sagen, meine Eltern, mein Bruder, wer auch immer, ist obdachlos. Sie sind draußen, sie haben keine Bleibe. Warum kann ich diese Menschen, meine nahen Angehörigen, für eine begrenzte Zeit auf 100%ig eigene Kosten zu mir nach Deutschland holen? Und deshalb habe ich das Auswärtige Amt und das Bundesinnenministerium angeschrieben mit der Bitte um Überprüfung, ob wir diesen Menschen unbürokratisch ermöglichen können, dass sie ihre nahen Angehörigen auf ihre eigenen Kosten für eine begrenzte Zeit hier bei sich aufnehmen können.
Nun gibt es ja die Möglichkeit eines Besuchsvisums für Angehörige. Das kann man für maximal 90 Tage beantragen. Das ist verbunden mit einer Verpflichtungserklärung, dass es eben ein vorübergehender Aufenthalt bleibt. Und diese Infos dazu, die hat ja das Auswärtige Amt auch aus aktuellem Anlass auf die Webseite gestellt. Also rechtlich gibt es bereits eine Möglichkeit. Warum Ihr Appell?
Naja, rechtlich, diese Möglichkeit gibt es theoretisch, aber jetzt stellen Sie sich in diesem Katastrophengebiet das praktisch vor. Die Leute haben alles verloren. Die haben keine Pässe. Wenn sie überhaupt einen hatten, dann sind sie verschüttet. Alles ist weg. Sie sind ja froh, dass sie überhaupt überlebt haben. Wir haben beklagen heute aktuell über 16.000 Tote im gesamten Grenzgebiet, also türkisch-syrisches Katastrophengebiet. Wie sollen diese Menschen jetzt ein Konsulat, eine Agentur finden, das Visa-Verfahren einleiten lassen? Ich weiß, wovon ich spreche, wie lange so ein Visa-Verfahren dauert. Visa-Verfahren können Sie vergessen, das dauert mindestens, wenn man die Papiere überhaupt hat, mehrere Monate. Und deshalb die Idee der unbürokratischen, schnellen Hilfe.
Haben denn Auswärtiges Amt und Bundesinnenministerium schon auf Ihren Vorstoß reagiert? Gibt es irgendwelche Reaktionen?
Naja, ich habe das gestern gestartet. So schnell können die natürlich nicht beantworten. Mir ist einfach wichtig, dass beide Ministerien das ernsthaft überprüfen, wovon ich ausgehe und dass ich hoffentlich mit einer positiven Antwort rechnen kann. Und natürlich weiß ich, dass die Regeln ihre Berechtigung haben, dass wir einen bestimmten Verwaltungsaufwand haben. Aber in dieser Naturkatastrophe finde ich, brauchen wir pragmatische Lösungen und auch kreative Lösungen. Und das hat schnell und unbürokratisch. Darum geht es mir.
Sie selbst stammen ja aus einer anatolischen Gastarbeiterfamilie aus dem Osten der Türkei, sind dann als 12-Jährige nach Deutschland gekommen. Sind auch Angehörige von Ihnen persönlich betroffen?
Meine direkten Angehörige sind zum Glück nicht betroffen, aber ich war im letzten Sommer bei Freunden zu Gast in Hatay, deren Sohn hat geheiratet, und ich war zum ersten Mal an der türkisch-syrischen Grenze und habe erlebt, wie wunderbar diese Stadt Hatay ist. Sehr multikulturell, multireligiös, sehr progressive Gesellschaft. Und wenn ich die Bilder aus Hatay sehe, es ist wirklich, die gesamte Stadt ist komplett zerstört. Und das zerreißt mir das Herz. Ich habe mit Menschen aus Hatay telefoniert, die ich im Sommer kennengelernt habe, die verzweifelt sind, die sagen, sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Daher finde ich, wäre es angebracht zu sagen, wir helfen über die akute Nothilfe hinaus.
Frau Attas, würden Sie denn auch selbst Erdbebenopfer bei sich aufnehmen?
Ich bin da offen, ich habe jetzt keine direkten Angehörigen, aber wenn ich jetzt jemand habe, der sagt, ich würde gern, aber ich habe nicht den Wohnplatz, können wir da nicht irgendwann, da würde ich sicher behilflich sein. Aber wie gesagt, ich habe keine direkten betroffenen Angehörigen. Und ich finde das auch eine schöne Geste aus der Zivilgesellschaft, zu sagen, hey, wir sind bereit, Menschen aufzunehmen auf eigene Kosten. Mir geht es nicht darum, dass der Staat für irgendwas aufkommt, sei es Unterbringung, sonstige finanzielle Leistungen. Es wird aus der Zivilgesellschaft herausgetragen. Und ich finde, die Aufgabe der Politik ist, wenn eine aktive Zivilgesellschaft da ist, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass auch diese aktive Mithilfe ermöglicht. Und deshalb dieser Appell an die Bundesebene, Bundesinnenministerium und Auswärtiges Amt.
Die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras fordert Einreiseerleichterungen für Erdbebenopfer. Mehr als 50 Jahre ist es jetzt her, dass Bundesregierung und Länder eine folgenreiche Entscheidung getroffen haben. Der Radikalenerlass von 1972. Er sollte eine Unterwanderung des Staates von links verhindern und hatte Berufsverbote, Diskriminierungen und lange Gerichtsprozesse zur Folge. Besonders exzessiv wurde der Erlass im damals CDU-regierten Baden-Württemberg angewandt. Seit Jahren kämpfen dort Betroffene der Berufsverbote um Entschädigung und um eine Entschuldigung. Bislang vergeblich. Auch wenn Ministerpräsident Winfried Kretschmann in einem offenen Brief erstmals sein Bedauern ausgesprochen hat. Gestern hat Kretschmann Betroffene zu einem Gespräch eingeladen. Katharina Thoms war vor Ort.
Es sollte eine Geste der Versöhnung sein. Das Treffen zwischen Baden-Württembergs Ministerpräsident und 20 Betroffenen, die jahrzehntelang unter ihrem Berufsverbot gelitten haben. Aber am Ende Bitterkeit.
Wir sind alle schwer enttäuscht von dem, was hier gerade abgelaufen ist. Der Ministerpräsident ist von dem, was er in seinem offenen Brief geschrieben hat, um keinen Millimeter abgerückt.
Andreas Salomon verlässt als erster den Saal im baden-württembergischen Staatsministerium. Als angehender Lehrer bekam er Mitte der 70er Jahre Berufsverbot in Baden-Württemberg bis heute, weil er einer kommunistischen Hochschulgruppe angehört hat.
46 Jahre keine Bewegung. Und heute wäre die Möglichkeit gewesen, einen Schritt zu setzen.
Es war natürlich auch emotional von unserer Seite her, weil wir gemerkt haben, dass Herr Kretschmann auf keine unserer Forderungen eingegangen ist, obwohl er festgestellt hat, dass der Radikalenerlass Unrecht war.
Sigrid Altherr-König hat 13 Jahre lang vor Gericht um ihren Traumjob als Lehrerin gekämpft. Sie bekam Berufsverbot, weil sie als Studentin Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei war. Die Betroffeneninitiative habe sich auch gefreut, dass mit Kretschmann erstmals ein Regierungschef sich geäußert hat.
Ich habe das heute nochmal gespürt, das tiefe Empfinden von Ungerechtigkeit, wie das ihn wieder wird, das kann ich nur zutiefst bedauern. Das habe ich auch in einem Brief gemacht.
700.000 Regelanfragen, also Überprüfungen durch den Verfassungsschutz, habe es zwischen 1972 und 1991 gegeben. Das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Heidelberg im Auftrag der baden-württembergischen Landesregierung. In knapp 300 Fällen wurden Berufsverbote erteilt, Menschen entlassen oder gar nicht erst in den Staatsdienst eingestellt, so der Historiker und Leiter der Studie Edgar Wolfrum.
Das große Problem ist, dass man nicht Einzelfälle überprüft hat, sondern dass man in einer ganzen Generation Generation zunächst unterstellt hat, sie seien Verfassungsfeinde. Da gibt es kein eigentliches Muster, da gibt es auch ganz, ganz große Willkür.
Genau diese Willkür wieder gut machen, darauf hatten die Betroffenen gehofft, auf Entschuldigung und Entschädigung. Aber mehr als ein Bedauern sei nicht möglich, sagt Ministerpräsident Kretschmann.
Ich kann Ihnen leider nicht jetzt insofern Gerechtigkeit widerfahren lassen, als dass ich sie pauschal alle entschädige. Das ist im Rechtsstaat sehr, sehr schwierig und deswegen haben wir davon Abstand genommen.
Denn, so das Argument des Regierungschefs, es könnten ja doch auch Fälle darunter sein, in denen Betroffene zu Recht nicht in den Staatsdienst übernommen wurden. Willkür könne man nicht willkürlich wiedergutmachen.
So, da muss man wieder jeden Einzelfall prüfen nicht. Und dafür gibt es im Rechtsstaat Gerichte. Nicht? Da muss man sich sein Recht erstreiten und kann das nicht einfach pauschal machen, weil das ja wieder Ungerechtigkeiten nach sich ziehen könnte.
Dass die 70-, 80-Jährigen ihre Entschädigungen vor Gericht einklagen sollen, nach teils jahrzehntelangen Prozessen wegen des Berufsverbots, das regt auch Martin Hornung auf, der selbst nie als Lehrer arbeiten durfte, weil er den radikalen Erlass kritisiert hatte.
Schlechter wie enttäuscht, gar nichts. Empört. Wir sind empört über das, was jetzt da gelaufen ist. Nur wenn jemand vor Gericht seine Entschädigung einklagt, dabei 50 Jahre später klagen sie es mal ein. Sehr lächerlich.
Viele Bundesländer haben bisher gar nichts unternommen. In Hamburg, Niedersachsen und Bremen gab es schon wissenschaftliche Aufarbeitungen. Der Berliner Senat hat vor 2 Jahren sein Bedauern ausgesprochen. Bremen teilweise Entschädigungen gezahlt, Niedersachsen prüft das noch. Die Betroffenen fordern für Baden-Württemberg einen Fonds. Sigrid Altherr-König.
Wir werden keine horrenden Summen fordern, das ist ganz klar. Aber es wäre uns schon froh, wenn ein symbolischer Betrag für diejenigen herausspringen würde, die im Alter jetzt an Armut leiden.
Andreas Salomon.
Wir haben Leute hier bei uns, die leben von Renten zwischen 600, 700 Euro im Monat. Und das Geld, was ihnen überhaupt insgesamt entgangen ist, geht über in die Hunderttausende. Wir sind alle in einem Alter, wo wir nicht mehr warten können.
Dabei hatten die Betroffenen seit Jahren gerade auf Kretschmann gesetzt. Denn Winfried Kretschmann war in den 70ern selbst vom Berufsverbot betroffen, musste als junger Lehrer vorübergehend an einer privaten Kosmetikschule unterrichten, weil er als Student im Kommunistischen Bund Westdeutschlands, KBW, Mitglied war.
Erstmal ist es so, dass ich mich von den Irrtümern klar distanziert habe und ich bin heute ein Anhänger der wehrhaften Demokratie. Ich hatte aber auch das Glück, keine Frage, dass ich gute Fürsprecher habe, die einfach sich für mich eingesetzt haben, weil sie gesehen haben, der wird sich schon noch entwickeln.
Zumindest in einem waren sich am Ende alle einig. So eine massenhafte pauschale Überwachung dürfe es nie wieder geben.
Zahlreiche Pannen haben nicht nur für die Wiederholung der Wahlen in Berlin gesorgt. Es läuft auch nicht rund in der Berliner Verwaltung. Baugenehmigungen werden erst Jahre später ausgestellt. Bürger müssen teils monatelang auf Termine beim Amt warten. Das Verwaltungschaos sorgt für viel Ärger und deshalb will die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey eine große Verwaltungsreform in Gang bringen. Warum in Berlin so wenig gut funktioniert und wie sich Probleme lösen ließen, Sebastian Engelbrecht berichtet.
Wenn die Wilmersdorfer ins Bürgeramt gehen, dann haben sie meistens eine lange Vorgeschichte hinter sich. Bis im Wartezimmer dieses erlösende Läuten ertönt, vergehen Ewigkeiten. Es ist zu hören, wenn die Nummer des sogenannten Terminkunden auf einem Bildschirm erscheint. Dazu der Platz des Beamten, an den sich die Wilmersdorferin begeben darf.
Wie lange haben Sie gewartet?
4 Monate oder so. Ummelden muss ich mich. Wir sind seit 4 Monaten unterwegs nach dem Termin. Dann guckt man mal im Internet, da klappt das nicht und dann verschiebt man es wieder. Und dann, jetzt habe ich aber bei 115 angerufen und da hat es bloß 8 Wochen gedauert.
Wann immer ich etwas zu erledigen habe, rufe ich an. Ich kriege ein paar Tage später einen Termin, gehe hin und erledige das.
Unterschiedliche Stimmen sind zu hören unter den Terminkunden. Die meisten aber klagen über wochen- und monatelange Fristen, bis sie sich ummelden oder den neuen Personalausweis beantragen können. Das Bürgeramt ist nur eines von vielen Beispielen. Die Verwaltung des Landes Berlin funktioniert nicht oder sie ist zu langsam. Bei der Planung eines Flughafens, bei Baugenehmigungen, Arbeitserlaubnissen für Einwanderer, bei der Stadtentwicklung, beim Ausbau des Radwegenetzes und bei der Organisation von Wahlen. Deshalb will die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey eine große Verwaltungsreform in Gang bringen.
Daran ist das letzte Jahr gearbeitet worden, das vorzubereiten. Und der Gesetzgebungsprozess wird jetzt eingeleitet, sowohl auf gesetzlicher Ebene als auch dann die notwendige Verfassungsreform. Das sind alles Punkte, die längst in der Vorbereitung sind, die gemeinsam mit den Bezirken in einer politischen Erklärung seit März erarbeitet werden.
In Giffeys Auftrag arbeitet ein sogenannter Chief Digital Officer namens Ralf Kleindiek an der Verwaltungsreform.
Ich habe heute dem Senat, das kann man sicherlich so sagen, den Vorschlag für die grundlegendste und die umfassendste Reform der Berliner Verwaltung seit der Bezirksreform 2001 vorgestellt.
Ich hatte einen Termin, den ich vor ein paar Monaten gebucht habe. Und ja, jetzt habe es ja problemlos funktioniert.
Eigentlich schimpft jeder und das ist schon ein bisschen traurig für die Hauptstadt. Die Bürokratie, die Wartezeit, gefühlt seit 3 Jahren wird gesagt, ja, wegen Corona dauert alles länger. Hat davor auch schon lange gedauert und es ist halt die Standardausrede für alles ein bisschen.
Wenn man mal dahin muss, kriegt man keinen Termin.
Und wie lange haben Sie jetzt gewartet?
Überhaupt nicht. Ich versuche jetzt ohne Terminvereinbarungen was zu kriegen. Ja, auf der Webseite werden, glaube ich, irgendwie 8 oder 10 Wochen im Voraus die Termine vergeben. Und es ist alles belegt.
Mit der Verwaltungsreform soll die Misere ein Ende haben. Die Zuständigkeiten von Senat und Bezirken, die häufig unklar sind, sollen neu geregelt werden. Die 12 Bezirksbürgermeister sollen in ihrem Bezirk die Richtlinienkompetenz erhalten und die Stadtratsposten sollen nicht mehr nach Parteienproporz besetzt werden, sondern nach den politischen Mehrheitsverhältnissen im Bezirk. Dass eine Verwaltungsreform nötig ist, darin sind sich alle Parteien einig. Über die Details streiten sie im Wahlkampf. Den Berliner Liberalen in der Opposition geht das nicht weit genug. Der FDP-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, fordert die Berliner Bezirksämter und auch die 72 Bezirksstadträte ganz abzuschaffen.
Da können wir ja schon mal eine ganz klare Struktur schaffen, indem es Senatsaußenstellen gibt, in denen nicht mehr 4 Verwaltungen für ein Berliner Schulklo zuständig sind, wenn es saniert werden muss, sondern nur noch eine, indem wir hier ganz klare Verantwortlichkeiten haben.
Damit steht die FDP aber allein da. Nicht einmal CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner folgt dem radikalen Vorschlag der Liberalen.
Ich sage nicht, dass wir die Bezirke abschaffen müssen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass wir die Bezirke punktuell stärken müssen. Aber wir müssen sagen, wofür sind die Bezirke verantwortlich und wofür ist das Land verantwortlich.
Wegner fällt es leicht, aus der Opposition heraus eine bessere Verwaltung zu fordern. Leichter jedenfalls als der grünen Spitzenkandidatin und Umweltsenatorin Bettina Jarasch. Sie erntete bei einer Wahlkampfdiskussion Hohnlachen.
Eine Verwaltungsreform muss man angehen und ich muss es aus dem Roten Rathaus ausmachen.
Wenn es nach den Grünen geht, sollen die Bezirke gestärkt aus der Verwaltungsreform hervorgehen. Ein Wirrwarr von Vorschlägen für die Reform ist auf dem politischen Markt. Die Wählerinnen und Wähler werden entscheiden, welche Reformvariante sich durchsetzt. Noch ist die Lage so, wie dieser Mann sie vor dem Bürgeramt in Berlin-Wilmersdorf beschreibt.
Am Ende scheitert alles an zersplitterten Zuständigkeiten und es ist vorsintflutlich in vielen Bereichen.
Berlin vor der Wiederholungswahl im Verwaltungschaos. Sebastian Engelbrecht berichtete. Und das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Danke, dass Sie dabei waren.